Lieber Herr Pfaff, hier gab es große Vorfreude auf Ihren Besuch, gerade in Bremen.
Ja. Vergessen Sie nie.
Vergessen Sie nie.
Das ist das zweite Mal, dass ich zurückkommen in Bremen, ja. Seit 82, wenn ich nach Bayern gekommen bin. Ja. Und das erste Spiel war in Bremen.
Ja.
Und alles ist gut gelaufen, bis Ende, nur einen Moment nicht. Dann habe ich was erlebt, was ich nie wollte erleben. Du bist dann angekauft worden von FC von Bevern nach Bayern München. Als Nachfolger von Sepp Maier. Und dann komme ich so ein blödes Tor gegen mit Uwe Reinders. Die kriegt dann alle Werbung da rundum. Ich habe das schönste Tor gemacht des Jahres. Und das war sehr hart für mich.
Wir zeigen es nochmal, weil es so schön war. Ja,
können wir noch
mal sehen. Es ist wirklich ein ziemlich einmalig gewesen in der Fußballgeschichte. Aber das ist ja passiert kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie es dann in der Kabine zugegangen ist, mit der Mannschaft?
Ja, natürlich. Man vergisst das nicht. Man denkt, man kriegt Unterstützung. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass man Unterstützung braucht, dann kriegt man sie nicht. Wenn man sie nicht mehr braucht, kriegt man sie umsonst. Und wenn ich da, auf dem Moment, wo ich sehr gut gehalten habe, da war auch nicht meine Fehler. Das war ein Einwurf von Uwe Reinders. Und ich gehe raus, ich habe davor noch 10 andere Einwürfe gefangen in der Luft. Und ich gehe raus und ich wollte den Ball nehmen. Und der Klaus Augenthaler, die kommt nach mir gelaufen und der Ball kommt von da. Und ich sehe den Ball und Klaus macht mit seiner rechten Ellenbogen tegen meinen linken Ellenbogen. Und ich gehe so und kriege den Ball hier auf und gehe rein. Mein Gott, du kannst nicht wissen, was ich erlebt habe in der Kabine. Nee,
was haben Sie denn erlebt? Oh,
dann bin ich mit dem Boden gleich gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist so schlimm gewesen. Und dann ist der Uli gekommen.
Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß und der Paul Breitner. Und die haben mich dann unterstützt. Und das war sehr hart. Das wollte ich an niemanden geben, wenn das so was zu erleben, wenn du machst keine, es war keine Fehler. Das war ein Unfall, ich mit Klaus. Und Klaus. Aber das Schönste war dann anschließend, nach dem Spiel, Stürmer haben Toren verschossen, da haben wir nicht drüber gesprochen. Man haben nur über die neue Tor von FC Bayern und sollte wieder nach 3 Monaten oder nach Belgien wieder gehen und so weiter. Ich war 6 Jahre bei München, ich bin aufgestanden, ich habe das alles mitgemacht, so in der zweiten Hälfte habe ich noch gut gehalten, nach dem Spiel in der Flughafen, die kleine Flughafen in Bremen, waren Paul Breitner zu mir gekommen und der Uli Hoeneß und so, und die haben zu mir gesagt, komm Junge, wir glauben in dich, wir haben die nicht gekauft, aber eine Woche später war das auch so, wenn ich heimgespielt habe gegen Düsseldorf, glaube ich, und das erste, was gekommen ist, bin immer so 35 Minuten vor dem Spiel auf den Platz gekommen, und da sind die Fans von FC Bayern München, die ich immer dankbar bin gewesen, und da war ein Moment, wo sehr hart war für mich, ich bin mit meiner Frau 3 Monate in München und ich sprach noch kein Deutsch genug. Und ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu sprechen, ich bin nach Deutschland gekommen, um Bällen zu fangen. Und natürlich, ich komme auf den Platz in das Olympiastadion, die haben alle das gerufen, was sie 6 Jahre gerufen haben von mir. Jean-Marie, Jean-Marie. Aber ich war das Typ, die zu den Menschen gegangen bin. Und ich verdiente das nicht, das Tor reinzukriegen, ob diesen Moment. Ich hatte eine schöne, gute WM.
Hören wir auf mit diesem traumatischen Erlebnis. Lassen Sie uns zu den heiteren Seiten des Fußballs kommen. Ihr ehemaliger Verein hat ja jetzt ziemlich lange einen Trainer gesucht. 5 haben abgesagt. Jetzt ist es ein belgischer Landsmann von Ihnen geworden. Sie selber sind nicht nur ehemaliger FC Bayern-Spieler, sondern Sie haben auch eine Trainerlizenz. Hätte Sie das gereizt?
Natürlich, man muss ihnen eine Chance geben. Warum nicht? Warum soll man nicht Company-Trainer machen bei Bayern München? Oder also der 10. ist, ich war vielleicht auch mal der 35. Sie haben auch bei anderen Torleuten gewesen, der Verein, das haben die mir nicht gesagt. Jetzt kommt alles raus, jetzt wollen die alle Sensationen haben in der Zeitung. Das ist gut für den Verkauf. Aber auf der anderen Seite, kennt man die Company? Kennt man ihn? Nein.
Ich meine,
die Company ist ein Trainer, ist sehr intelligent. Er spricht, glaube ich, 6, 7 Sprachen. Und er ist ein Junge, der modern ist. Und auch selbstständig ist. Und Bayern München braucht so einen Trainer. Nur die braucht die Unterstützung von dem Verein und von den Spielern. Es sind die Spieler, die das Spiel gewinnen. Und die Spieler, man spricht hier über Teamwork, ja, und man braucht das mehr in Fußballtermen, in der Politik auch, mit Fußball und Stürmen und so weiter. Die Globalisierung und so weiter, das ist das Gefahr von dem Fußball. Zum Beispiel Köln. Ich bin früher nach Köln angeschaut, so, mit den großen Spielern und alles. Die sind jetzt in der zweiten Liga wieder, dieses Jahr. Ich habe zwei, dreimal dabei, damals. Das ist nicht mehr die Mannschaft von früher. Mhm. Man wollte noch immer das Gleiche sehen wie früher. Aber ja, da sitzt keine Kraft mehr drin, da sitzt kein.
Aber ich würde so wahnsinnig gerne nochmal zurückkehren zu Ihren Anfängen bei Bayern. Sie kamen, wenn ich alles richtig verstanden habe, von einem Amateurverein zu Bayern.
Natürlich.
Wissen Sie noch, wie viel Sie verdient haben beim belgischen Verein, bei dem Sie gespielt haben?
Ach ja, wenn man über Geld spricht, dann glaubt man das nicht. Ja? Man will nur das Beste und das Größte hören. Ich hatte in die Zeit bei Beveren, ich war Amateur, ich war fast 29 Jahre. Als ich nach Bayern München gekommen bin, ich war immer Amateur. Meine Frau hat ein Sportgeschäft gehabt. Ich bin an der Post gearbeitet. Ich hatte 250 Euro in dem Monat.
250 Euro
und,
im Monat?
Ja, in dem Monat muss ich arbeiten gehen. Und meine Frau und meine Mama und meine Ma waren früher. Und du weißt, mein Papa ist früh gestorben, weil wir noch mit 9 Kindern, wir haben kein Geld 12, gehabt. Ja. Ich bin an die Straße gegangen, um Geld zu versammeln, für meine Handschuhe zu kaufen. Und ich bin da stolz, dass ich das geschafft habe. Warum? Um dass es so war. Ich kann nichts anderes erzählen. Und dann komme ich bei Beveren. Am Anfang, ich war zu klein, ich war zu dick. Und ich hatte keine Chance bekommen. Aber du musst ein Zeichen, dass du der Mann bist, also junger Mann. Und du musst das erreichen. Und ich habe gesagt, ich wollte mal der beste Tor von Belgien werden. Ich wollte mal in der Nationalmannschaft spielen. Was sagt ihr, die kleine Dicke da? Ja? Aber alles, was ich geträumt habe, ist alles rausgekommen. Alles ist gekommen, wie ich wollte. Aber da habe ich viel Arbeit.
Aber ja, Steffen sagt gerade, Sie haben an sich geglaubt, Optimismus. Sie haben selber gerade gesagt, dass Ihr Papa früh gestorben ist, da waren Sie 12. Ist es wahr, dass Sie ihm versprochen haben am Sterbebett, dass Sie mal ein bedeutender Fußballer werden?
Ja, das ist natürlich ein schwerer Moment gewesen. Wenn er 2 Jahre krank war,
okay, lassen Sie.
Und du hast kein Geld. Du hast kein Geld und niemand gibt dir Geld für Geld, für etwas zu kaufen. Und im Moment war auch Winter, Dezember. Ich war 4 Tage und 12 Jahre geworden. Meine Mama hat noch 8 andere Kinder. Und wir haben zusammengehalten, wie das sein muss. Und noch. Und noch. Und dann hat er ihm versprochen, sein Sterbebett. Ich habe immer gesagt, wir haben einmal gesehen spielen. Einmal. 15 Minuten. Da habe ich ihn gefragt. Und er ist gekommen zum Stadion. Steht auf dem Berg da. Und er war heimgegangen, ich habe das gesehen, rum, er war weg. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich verspreche dir das.
Ich entschuldige mich ein bisschen für die Frage.
Aber du musst dich nicht entschuldigen, das wollte ich nicht. Ich habe das erlebt und ich habe das geschafft, das zu werden, was ich wollte sein. Aber da habe ich 4 für getan. Alles, was mir mehr erzählt haben, mach dir meine Bäume hängen, dann wirst du groß werden. Ich kann die Bäume hängen an den Tag. Die Bäume ist schon tot, aber ich bin groß geworden. Die Luxe, die ich in dieser Zeit nicht hatte, habe ich auch gesehen. Aber das hat mich hart gemacht. Ich habe mich durchgesetzt. Oft das mit meinen Brüdern und so. Ich muss singen gehen im Winter, in Weihnachten, für meine Handschuhe zu können kaufen. Und die Schuhe muss wir von anderen Spielern kriegen, von der Mannschaft, von einem Jahr vorher.
Die haben Sie aufgetragen, die Schuhe.
Ja. Und jetzt bin ich so glücklich, dass ich das könnte erzählen zu euch und zu den Menschen, die heute sehen im Fernsehen, dass man früher nichts gekriegt hat als sonst.
Man muss einfach, weil wir so häufiger heute in dieser Sendung gesprochen haben über Mannschaft. Komisch, dass da immer nur der Mann drin ist, aber wie auch immer. Sie haben trotzdem mehrmals gesagt, im Fußball haben Sie Freundschaften nicht erlebt.
Ich habe immer gesagt,
wie kann das sein?
Im Leben ist es auch so, wie sagt man das, im Fußball hast du keine Freunde, hast du nur Kollegen.
Wirklich?
Ja, freilich, du musst nicht die Schauspiel und so weiter, in dein Gesicht sind sie Freunde und hinter deinem Rücken stecken sie Messen und so weiter. Also die machen Klicken und so weiter, egal welche Mannschaft das ist. Die gehen dann bei einem Spieler dreimal in der Woche, nach drei Wochen gehen sie mal mit 10, 8 Spielern in die Keller bei den Jungen trinken und so weiter. Und dann kommst du mal drauf, dass du mal vorbeigehen musst oder vorbeifährst und dann klingelst du mal. Und sagt die eine, oh, da wäre toll, dass du auch mal dabei warst. Dann kommst du in den Keller. Und da siehst du die Spieler, die dann manchmal im Training dich, gegen dich sind, weißt du? Man kommt das nicht sagen.
Aber es gibt einen Fußballspieler vom FC Bayern, der sich zumindest einseitig Ihnen freundschaftlich verbunden fühlt. Wissen Sie, wer das ist?
Sagen
wir. Wir schauen uns das mal an. Wir haben ihn besucht für Sie. Nein, schauen Sie mal. Ich hoffe, wir können.
Ja, grüß dich, mein Freund Jean-Marie. Ich habe gehört, dass du heute 9:03 bist. Komm ja nicht zu spät, komm nicht erst 9:15. Aber ich kenne ja dich von meiner FC Bayern-Zeit. Du warst ja immer sehr pünktlich. Und das eine sage ich dir, wir haben eine tolle Zeit erlebt beim FC Bayern. Du als Torwart und ich als dein Trainer. Das werde ich nie vergessen. Und eins sage ich dir auch, wir zwei waren die einzigen Weltklasse-Torhüter, die jemals beim FC Bayern gespielt haben. Und nun wünsche ich dir viel Erfolg bei der Sendung. Vierte, mein Freund. Mach's gut.
Das war für die Jüngeren, die ihn vielleicht nicht wiedererkannt haben, Sepp Maier. Und als ich das gehört habe, habe ich mich natürlich gefreut für Sie, aber mich auch gefragt, wie kann man bei einem Oliver Kahn 3-mal Weltfußballer des Jahres und Manuel Neuer 5-mal sagen, Sie beide waren die einzigen Weltklasse-Torwarte, die es je gegeben hat beim FC Bayern.
Wie kommt schön, dass du das sagst, das muss ich ja nicht sagen. Aber ich muss ehrlich dazu
also
sagen.
Stimmt der Satz, würden Sie zustimmen?
Ich wollte Sepp Maier als Torwarttrainer haben. Das habe ich ihm nicht gegeben. Sepp macht Blödsinn, macht dies und macht das. Ich sage mir, das ist für mich nicht das Hauptsache. Ich brauche einen guten Torwarttrainer. Ich muss vor dem Spiel, muss ein Spieler auf mein Tor schießen, die befreundet sich mit dem anderen Torwart. Und die möchte gerne, dass ihr Freund spielt. Und da wirst du damit konfrontiert. Und dann sage ich zu ihm, ich gehe zu dem Manager und ich sage zu ihm, ich möchte gerne Sepp Maier als Trainer. Ah, das geht nicht. Um die Blödsinn und das. Ich sage, warum nicht? Und dann, was passiert dann? Er kommt nicht. Ich gebe Sepp Maier in Ansing in seine Tennishalle trainieren. Und dann habe ich Freunde von mir, Belgien, mit einer Kamera, habe ich gesagt, ja, Sepp, da kommen belgische Zeitungen und Fernsehen kommt und so weiter, möchten gerne uns sehen, dass wir trainieren. Das war nicht wahr. Ich habe das mit Sepp ausgemacht, dass ich so trainieren könnte mit dem am Trainingsgelände in Sebenstraße. So habe ich Sepp Maier. Und dann sitze ich in einem Namensspiel mit Franz Beckenbauer in Hamburg, Hamburg-Bayern. Wir haben einmal gewonnen, ich mal da, 0-2. Und Franz nimmt mich mit nach Frankfurt. Und ich fliege von Frankfurt, Hamburg-Frankfurt, Frankfurt-München. Und wir sitzen zusammen im Taxi. Er bezahlt das Taxi, der Franz. Und ich bedanke mich dafür. Und er geht mit mir neben mir sitzen. Er sitzt in First Class und ich sitze in Economic. Und natürlich, er sagt zu mir, zu die Stewardess, ja, das ist schon mal die Pfafflasse. Ja, natürlich, Franz. Ich nehme ihn schön mitessen. Ich war sehr stolz. Franz Beckenbauer. Gut, super Mensch. Und dann möchte ich mal laut sprechen.
Ja.
Und ich sage zu der Franz neben mir, Franz sitzt neben mir so und ich sage zu ihm, Franz, du musst deinen Torwarttrainer mitnehmen in der Nationalmannschaft. Ja, warum, sagt er, die können doch aneinander schießen und sich warm schießen. Nein, das ist das Problem nicht. Das Problem ist, du brauchst einen guten Torwart, der von der ersten Minute 100% da ist oder 1000% da ist. Und sag, du musst, und dann habe ich das gleiche Problem gesagt. Und er sagt, ich denke über nach. Wie sollst du denn nehmen? Ich sage, nehmen Sepp Maier. Das ist doch das Beste, was es gibt. Und er sagt, ja, dann ist Sepp Maier Trainer geworden in der Nationalmannschaft. Und dann ist er Trainer geworden. Wenn ich weggegangen bin in Bayern, wie steht denn da? Sepp ist ja nicht persönlich dafür. Die haben ihn gefragt.
Das ist eine gute Geschichte.
Und der Nationaltrainer.
Nicht exakt die Antwort auf die Frage, die ich gestellt hatte, nämlich warum Sepp Maier, Manuel Neuer und Oliver Kahn vergessen hat, aber das macht nichts. Lassen Sie uns
Er hat die nicht vergessen. Er hat die nicht vergessen. Er weiß, wie die Torleute sind. Aber die Torleute sind nach mir gekommen. Und ich habe, glaube ich, einen der schwierigsten Momente mitgemacht im Leben. Und dann ist sie bei München, was sie jetzt letztes Jahr, das war doch keine Luxus.
Sie
haben das Endspiel verloren in Rotterdam.
Ja.
Und dann haben sie Probleme mit Torwart. Und dann suchte sie auf 5 Jahren einen Nachfolger von Sepp Maier. Und da war keiner. Sie haben viele gefragt. Und da kommt der kleine Junge da von Belgien, von Beveren, Amateurjunge.
Das waren Sie.
Die kommt dann da. Und ich habe viel Erfahrung als Mensch und als Spieler. Und ich konnte viel dazu bringen. Und ich bin Sepp Maier sehr viel dankbar, was ich mit dem zusammen gemacht habe.
Gar keine Frage. Ich würde nur gerne zum Schluss noch mal über die Zukunft sprechen. Nämlich, was in den nächsten Wochen passieren wird. In den ziemlich genau 4 Wochen feiern Sie goldene Hochzeit.
Ja. Ja.
Ihre Frau. Kennen Sie noch länger, 53 Jahre? Und Sie haben sogar, wir haben es vorhin im Zuspiel gesehen, mit ihr und den Kindern 10 Jahre lang im belgischen und niederländischen Fernsehen eine Soap, Daily Soap, Reality TV, nennt sich das. Wissen Sie noch, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben?
Oh ja, natürlich. Das vergisst du nicht in deinem Leben.
Das ist gut.
Ja, natürlich weiß ich noch, was ich mit meiner Carmen kennengelernt habe.
Stimmt das, dass Sie sich...
53 Jahre zurück ist das passiert.
Ja.
Ein kleines Lokal. Meine Schwiegereltern, die haben Kermissen, hier haben die Kermissen stehen, so, weißt du, wie Oktoberfest, aber klein, minimal.
Kirmes.
Hm? Ja, und im Winter haben die einen Café aufgehalten, wo die Leute mal Bier trinken können. Und da war auch schon ein Kicker gestanden und ich spiele das gerne. Und meine Freunde sagen zu mir, wir gehen mal dahin, nach 5 Kilometer spazieren. Okay, wir müssen doch einen Tag nicht spielen. Und wir gehen da, die erste Kneipe, also die Lokal war nicht gut, war auch schöne Mädchen drin, aber nicht so schön. Die zweite war, wo das Kicker gestanden haben, Tischtennis, auf Tischfußball. Und was passiert dann? Ich bleibe da bin, in die eine Lokal, das zweite Lokal. Und dann kommen sie mir rufen. Und dann sagen sie zu mir, in Lieberland sitzt eine schöne Frau, ein schönes Mädchen. Oh ja, ich komme gleich. Also eine halbe Stunde, eine Stunde bin ich da hingegangen. Habe ich Geld aus meiner Tasche genommen. Und wie heißt das bei uns? Jukebox, so war Geld drin.
Ja,
die Box ist drin. Ich habe mein Geld für langsame Tanzen zu machen mit dir. Ich bin nicht weggegangen von hier. Und dann sage ich, ja, ich muss morgen spielen und so weiter. Und dann sagst du zu mir, welche Amateurmannschaft spielst du? Ich sage, hey, ich spiele bei Beven in der ersten Mannschaft. Und dann sage ich zu mir, ja, schau, ich muss gehen. Vielleicht komme ich nächste Woche zurück. Und ja, natürlich, ich sage natürlich, tschüss, ich gehe weg. Ich gehe weg, also ich mache die Tür auf, die zu hinter mir. Und ich war noch kein 10 Meter weiter und sie steht hinter mir und ruft auf mir, hey, und bin ich zurückgekommen. Und du weißt, wie das dann geht natürlich, ja, die ersten Küssen, die du gibst, die vergessen wir nicht. Ja. Aber sie haben mich, was meine Mama gemacht haben, meine Schwester, sie haben gemacht, wie ich jetzt bin.
Ja.
Das ist eine Frau, die 53 Jahre zurück das gesehen haben in mir, wo sie mich wollten bringen und wo ich begleitet bin. Die haben mich auch nach Bayern München gebracht.
Ja.
Ich wollte nicht weg aus Beveren, ich war glücklich, ich war zufrieden. Bei mir geht es nicht um Geld, ja? Bei mir war das nur glücklich sein.
Ja.
Und glücklich sein, diese Zeit, das ist nicht mehr so von dieser Zeit.
Also,
hier ist nur allen, wenn einer Probleme haben.
Wissen Sie, was ich so schön finde, Jean-Marie?
Ja.
Ich habe Sie ja beobachtet, die ganze Zeit von der Seite im Gespräch mit Giovanni. Hm. Wenn Sie über Fußball sprechen, dann strahlen Sie, dann sind Sie in Ihrem Element. Aber gerade als Sie über Ihre Frau gesprochen haben, da war das Leuchten in Ihren Augen noch größer. Und ich finde, wenn man das sagen kann, nach so einer langen Zeit...
Ja, wunderbar.
Das ist schön.
Ich muss jetzt nur noch sagen, Jean-Marie Fass, dass... morgen in Beveren, Sie haben es mehrmals schon erwähnt, eine Ausstellung zu Ende geht, die Ihnen gewidmet ist. Ich glaube, es gibt wenige Fußballer auf der Welt, die sagen können, dass sie in einem Museum ausgestellt wurden. Und Ihr Spitzname, wir haben das vorhin im Zuspiel gesehen, war ja El Simpatico. Und ich glaube, wir haben verstanden, warum. Danke, dass Sie hier sind.